Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadhibu biddini fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 4. März 2022, gleich dem 13. Isfahan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam, Ernährung und Gesundheit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Krieg ist nicht die Lösung für die Ukraine-Krise oder für andere Krisen. Gespräche in Wien. Irans Verhandlungsführer bespricht Streitpunkte EU-Gesandten Mora. Israel wird das Naturschutzgebiet Jordantal in eine Siedlung verwandeln, sagt ein Beamter. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Krieg ist nicht die Lösung für die Ukraine-Krise oder für andere Krisen. Krieg ist nach den Worten des Außenministers der Islamischen Republik Iran nicht die Lösung für die Ukraine-Krise oder für andere Krisen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte am Donnerstag in einem Telefongespräch mit dem irischen Außenminister Simon Coveney: Natürlich sollten die Wurzeln der Krise und die Bemühungen der NATO, den Militarismus in der Region zu verbreiten, nicht übersehen werden. In diesem Zusammenhang erinnerte der iranische Außenminister an die Erfahrung der 20-jährigen Militärpräsenz der Vereinigten Staaten und der NATO in Afghanistan und betonte: Auch im Falle der Jemen-Krise muss der Krieg beendet und einer politischen Lösung Vorrang eingeräumt werden. In Bezug auf die Krise im Jemen fügte Amir Abdollahian hinzu: Die jüngste Resolution des Sicherheitsrates zum Jemen berücksichtigt nicht die Realitäten dieses Landes und wird nicht zur Lösung des Krieges gegen den Jemen beitragen. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte seinerseits über die jüngste Resolution des Sicherheitsrates zum Jemen: Irland hat diese Resolution nicht unterstützt und sucht den Dialog im Jemen. Und wir glauben, dass die Vereinten Nationen in Ländern, in denen wir Zeugen einer humanitären Katastrophe sind, den Dialogprozess zur Lösung der Krise unterstützen sollten. In dem Telefonat mit Amir Abdollahian betonte der irische Außenminister zudem: In Bezug auf die Wiener Gespräche sind alle Parteien bereit, den letzten Schritt zu tun. Und es werden Anstrengungen unternommen, um ein maximales Vertrauen und eine maximale Zusicherung in der Einigung zu erzielen. Gespräche in Wien. Irans Verhandlungsführer bespricht Streitpunkte EU-Gesandten Mora. Der oberste iranische Verhandlungsführer der Wiener Gespräche hat sich im Rahmen der 8. Verhandlungsrunde über die Aufhebung der Anti-Teheran-Sanktionen und die Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015, JCPOA, mit dem stellvertretenden Außenpolitikchef der Europäischen Union in der österreichischen Hauptstadt getroffen und beraten. Ali Boredikani traf sich am Donnerstagnachmittag im Rahmen intensiver Verhandlungen zwischen Iran und der G4+1-Gruppe am vierten Tag der 8. Runde der JCPOA-Gespräche mit Enrique Mora im Coburg-Hotel in Wien. Die wichtigsten heiklen Themen, die während des bilateralen Treffens besprochen wurden, waren Berichten zufolge die Aufhebung der Sanktionen, die im Rahmen der sogenannten Maximaldruckkampagne der Vereinigten Staaten gegen Iran verhängt wurden. Erörtert wurden unter anderem die von der Islamischen Republik geforderten Garantien, damit sie die Aufhebung der Sanktionen verifizieren kann, sowie offene Sicherheitsfragen zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Mora, der auch als Koordinator der gemeinsamen Kommission des Iran-Abkommens von 2015 fungiert, soll auch Gespräche mit den Vertretern der europäischen Unterzeichnerstaaten des JCPOA sowie mit den USA und dem Leiter des russischen Verhandlungsteams Michail Ulyanov geführt haben. In einem Tweet nach dem Ende seiner Gespräche mit dem iranischen Verhandlungsführer sagte Mora: "Wir befinden uns in der Endphase der Wiener Gespräche über das JCPOA." Er fügte jedoch hinzu, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen seien, da einige relevante Fragen noch offen sind und der Erfolg bei einer so komplexen Verhandlung nie garantiert ist. Mora betonte, dass alle Verhandlungsparteien ihr Bestes täten, aber von einer endgültigen Einigung noch weit entfernt seien. Die britische Verhandlungsführerin bei den Wiener Gesprächen meldete sich auch mit einem persischen Tweet auf ihrem Twitter-Account und sagte: "Wir sind einer Einigung sehr nahe." Israel wird das Naturschutzgebiet Jordantal in eine Siedlung verwandeln, sagt ein Beamter. Die israelischen Behörden haben trotz internationaler Empörung über die jüngste Landraubpolitik des Regimes damit begonnen, ein Ackerland und ein Naturschutzgebiet im besetzten Jordantal in eine neue Siedlung umzuwandeln. Mutaz Bisharat, ein lokaler palästinensischer Amtsträger, der die israelische Siedlungserweiterung überwacht, sagte: "Siedler hätten am Donnerstag damit begonnen, Zelte und Schuppen in der Gegend von Bayud, 400 Meter östlich der Gemeinde Ein al-Hilwe im nördlichen Jordantal, aufzubauen. Die Platzierung solcher Strukturen auf diesem Landstrich, der vor einigen Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, sei ein Auftakt für den Bau einer neuen Siedlung in der Gegend", fügte er hinzu. Unabhängig davon demontierten und zerstörten die israelischen Behörden ein landwirtschaftliches Gebäude im Dorf Kadala im Jordantal, nordöstlich von Tubas, berichteten die palästinensischen Medien. Mohammad Rabaha, ein Anwohner, bestätigte, dass israelische Streitkräfte in das Dorf eindrangen und ein 600 Quadratmeter großes Gebäude beschlagnahmten, das als Gemüseverpackungsanlage diente. Im fruchtbaren Jordantal, das rund 30% des besetzten Westjordanlandes ausmacht, überwiegen die palästinensischen Einwohner die Zahl der israelischen Siedler bei weitem. Das Regime von Tel Aviv hat jedoch zugesagt, es zu annektieren. EU-Flüchtlingspolitik verbessert sich plötzlich für Ukraine. Eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge kommt weiterhin an den EU-Grenzen in Polen, der Slowakei, Rumänien und Ungarn an. Die EU-Innenminister haben am Donnerstag die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz verabschiedet. Das bedeutet, dass die Flüchtlinge mindestens ein Jahr lang in jedem der 27 Mitgliedstaaten des Blocks arbeiten und zur Schule gehen können. Nach eigenen Angaben der EU erhielten Flüchtlinge, die aus Konfliktgebieten mit Beteiligung westlicher Militärmächte dorthin reisten, nicht den gleichen Schutz. Unterdessen fordern Befürworter die EU auf, bestimmten Gruppen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste am Donnerstag in die Slowakei und nach Rumänien, um die Flüchtlingskrisen der beiden EU-Staaten zu bewerten. Sie nutzte die Gelegenheit, um zu versuchen, zusätzlichen Druck auf Moskau auszuüben. Das Nicht-EU-Land Moldawien hat bisher mehr als 100.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell besuchte das Land am Donnerstag, um Unterstützung anzubieten. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Behandlung einiger Personen, die versuchen, aus der Ukraine in die EU zu gelangen. Hochrangige UN-Verantwortliche kritisieren Beweise für die Diskriminierung afrikanischer und asiatischer Staatsangehöriger durch EU-Grenzbehörden, die versuchen, vor dem Konflikt zu fliehen. Auch Menschenrechtsgruppen verurteilen den Rassismus und fordern die EU-Führer auf, sich an die Werte des Blocks zu erinnern, über die sie so sehr prahlen. Macron beschuldigt, Muslime systematisch angegriffen zu haben und startet ein Wiederwahlangebot. Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde beschuldigt, die muslimische Minderheit des Landes systematisch mit einer Reihe von islamfeindlichen Maßnahmen angegriffen zu haben. Ein neuer Bericht der britischen Interessenvertretung CAGE weist auf Macrons Gebrauch von Exekutivbefugnissen hin, um eine Politik der systematischen Behinderung gegen muslimische Gruppen und Institutionen in Frankreich auszuarbeiten. Die Politik, die dem Staat umfassende Befugnisse zur Überwachung und Schließung von Institutionen, zur einseitigen Auflösung von Organisationen und zur Beschlagnahme von Geldern unter dem Vorwand der Wahrung republikanischer Werte oder Bekämpfung des Islamismus und oder Separatismus einräumt, wurde genutzt, um muslimische Organisationen auszusondern, heißt es in dem Bericht. Cage, der sich dafür einsetzt, Gemeinschaften zu stärken, die vom sogenannten Krieg gegen den Terror betroffen sind und Kampagnen gegen unrechtmäßige staatliche Politiken führt, veröffentlichte den Bericht am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Paris und forderte die sofortige Aufhebung dieser Befugnisse. Die Gruppe sagte, die systematische Obstruktionspolitik sei von den französischen Behörden benutzt worden, um die Schließung von mindestens einem Dutzend Moscheen, Hunderten von muslimischen Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von mehreren Millionen Euro zu rechtfertigen. Rayan Fréchy, ein französischer Jurist, der den Bericht mitverfasst hat, sagte, der Bericht enthülle, wie Islamophobie durch eine Infrastruktur der Durchsetzung und Massenüberwachung institutionalisiert wurde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Lage um die Ukraine eskaliert. NATO-Staaten liefern auch hochkarätige Kriegswaffen wie Kampfjets, Stinger-Luftabwehrraketen und Panzerfäuste. Freiwillige aus NATO-Staaten kämpfen mit. Russische Minderheiten kommen in westlichen Ländern erheblich unter Druck. Es gibt gewaltsame Übergriffe. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, erläutert die Lage im Kampfgebiet. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hausseit, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, vielen Dank. Herr Hausseit, Ukraine am 8. Kriegstag. Heute vor genau 8 Tagen griff die russische Armee aus der Luft und von Boden das ukrainische Territorium an. Trotz des angekündigten schnellen Sieges durch den russischen Präsidenten leistet die ukrainische Armee Widerstand. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hausseit, Sie über den derzeitigen Kriegszustand fragen.
Ja, ich denke, dass die Einschätzung des russischen Präsidenten ein Teil seiner Hoffnung war, dass er es tatsächlich in dem ukrainischen Präsidenten mit einem Patrioten zu tun hat, dem das Interesse seines Volkes und seines Landes das oberste ist. Aber hier sehen wir, dass tatsächlich der Präsident Selenskyj sich entschieden hat, die Gespräche mit der russischen Seite in die Länge zu ziehen. Zum Beispiel hat es eine erste Gesprächsrunde zu Wochenbeginn gegeben, aber es ist doch keine weitere angesetzt. Es gibt nicht mal einen Termin, obwohl man schriftlich verabredet hat, dass es einen weiteren Termin gibt. Also das ist so eine Seite davon. Die andere Seite ist, dass Selenskyj, als es zu Anfang recht schlecht stand um eine kleine Truppe, vergleichsweise kleine Truppe, die haben ja immerhin hat die Ukraine offiziell mehr Soldaten als Deutschland und mit doppelt so viel Bevölkerung. Also die Tatsache ist halt an dieser Stelle, dass offenbar vom Westen so starke Unterstützungs, Angebote gekommen sind und auch Handlungen, wenn ich das richtig sehe, dass nämlich die 500 Stinger-Raketen und 1000 Panzerabwehr-Raketen, diese sogenannten Panzerfäuste, bereits in der Ukraine angekommen sind. Und ich glaube, da werden auch ein paar Drohungen dabei gewesen sein, dass er auf keinen Fall sich mit Russland einigen soll, dass er dann sich entschlossen hat, etwas vollkommen Wahnsinniges zu tun, nämlich sein Land Strich um Strich, Meter für Meter, Kilometer für Kilometer kaputt schießen zu lassen. Und wir haben sogar sehr unangenehme Augenzeugenaussagen, dass im Süden, wo ja hauptsächlich russische Bevölkerung lebt, russischsprachig, dem Moskauer orthodoxen Glauben angehörend und so weiter, dass dort ja die Zivilisten mehrfach missbraucht und misshandelt werden. Da geht es im Grunde um 3, 4 verschiedene Dinge. Also die ukrainischen Truppen fahren in die Wohngebiete, schießen von dort aus und die russische Seite muss dann unter hohen Verlusten jedes einzelne Fahrzeug dort in den Wohngebieten bekämpfen, so dass möglichst die Zivilisten, die dort leben, nicht ums Leben kommen, nicht verletzt werden. Dann haben wir die Weigerung der ukrainischen Truppen im Süden, Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung bereitzustellen, die dann fliehen möchte, natürlich insbesondere dann, wenn in ihre Stadtviertel widerrechtlich der Kampf verlagert wird. Und schließlich haben wir allerdings laufend auch Misshandlungen der Zivilbevölkerung. Ich hatte hier schreckliche Videos, eins habe ich gepostet und wieder runtergenommen. Ich glaube, ich hatte davon berichtet oder nicht. Ich weiß es schon nicht mehr, weil ich so viele Interviews habe im Moment, dass da eben ein Gefangener aus der Donetsk-Republik, aus der abtrünnigen Republik, gekreuzigt wurde vor laufender Kamera und das Kreuz dann, als es errichtet war, angezündet mit dem lebendigen Menschen obendrauf. Das ist so etwas und ich habe ein anderes Video gesehen, mitten in der Stadt, da hält ein Zivilfahrzeug, es springen camouflage-uniformierte Männer heraus, schwerst bewaffnet, schlagen einen Donetsk-Bewohner zusammen, brutal, mit dem Gewehrkolben ins Gesicht und dann läuft er weg und dann schießen sie dreimal hinter ihm her und betrachten dann, wie er auf der Straße stirbt. Das sind die Methoden, die üblich sind, übrigens seit 2014. Und was die Russen nicht mehr fassen können, ist der deutsche Kanzler auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit diesen ständigen Brutalitäten der ukrainischen Seite gegen die Donetsk-Republiken konfrontiert, hat tatsächlich geantwortet, das sei eine Lachnummer. Und ich glaube, hier passieren im Moment ganz, ganz, ganz ernsthafte Dinge hier. Ich hätte fast von einem Kriegsort Deutschland angefangen zu sprechen, weil hier Russen getreten, geschlagen, geschubst, angespuckt werden, hier in Deutschland. Meine Kinder, die russlandfreundlich sind, weil meine Frau Russisch spricht und ich russlandfreundlich bin und wünsche mir nicht nur Partnerschaft, sondern Freundschaft mit Russland, haben in der Schule einen ganz schweren Stand, weil alles gegen die Russen hetzt. Ich will mal sagen, wie zur Nazizeit gegen die Juden. Es ist unglaublich, was hier los ist. Und das langsame Vordringen der russischen Truppen insgesamt ist ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass Russland ja durch das Land fährt, in dem die Menschen in der großen Überzahl Russisch sprechen und nicht Ukrainisch. Und dem Moskauer orthodoxen Glauben anhängen. Sie fahren praktisch durch das Wohngebiet ihrer Verwandten und natürlich geben sie sich mit hohem Blutzoll alle Mühe der Welt, damit hier möglichst wenig Schäden auftreten. Und trotzdem gelingt das natürlich nicht immer und so geht das ganz langsam. Natürlich, aber wir können davon ausgehen, dass nun Kiew eingeschlossen ist und ich sehe bis auf kleine Korridore. Und ich sehe hier auf eine Karte liveuamap.com, das macht die CIA, das Büro ist in der Nähe des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia. Da sehe ich eben, dass praktisch der ganze Süden, die ganze Küste nun langsam abgeriegelt wird. Nach Osten hin ist sie das schon. Mariupol ist umzingelt. Damit könnten dann die russischen Truppen direkt auf dem Landwege zur Krim vorstoßen. Und nach Westen hat man sich Richtung Transnistrien und Rumänien, hat man sich tatsächlich auf den Weg gemacht, sozusagen. Da gibt es noch harte Kämpfe, wie auch jetzt in Mariupol. Und da werden die russischen Truppen Odessa demnächst einnehmen. Cherson ist vollkommen eingenommen. Charkow im Osten, im mittleren Osten sozusagen der Ukraine, nördlich also vom Donbass-Gebiet, steht kurz vor dem Fall, ist fast umzingelt. Und das ist eine Situation, in der eben immer klarer wird, dass es um den Osten der Ukraine geht, um den Russland kämpft. Denn es gibt auch tatsächlich in Weißrussland, nördlich auch von der Westukraine, gibt es auch russische Truppen, aber die gehen nicht über die Grenze. Das heißt, hier im Prinzip betreibt man lediglich Grenzsicherung. Und im Zentrum und im Osten der Ukraine wird von drei Seiten aus angegriffen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt. Heute werden wir uns in den Südosten des Landes begeben und die große Provinz Sistan und Belutschistan besuchen. Sie hat eine Fläche von 187.502 Quadratkilometer und ist damit die größte Provinz Irans. Sistan und Belutschistan grenzt an Afghanistan und Pakistan mit 110 Kilometer gemeinsamen Grenzen und am Meer von Oman mit einem 300 Kilometer langen Küstenstreifen. Sie ist wegen ihrer strategischen Lage auf der Transitroute von erheblicher Bedeutung. Die strategische Bedeutung erhöht sich, wenn man den Chorbahor-Hafen mit in Betracht zieht. Er ist der einzige Zugang Irans zum Ozean und der beste und einfachste Weg zentralasiatischer Länder zu freien Gewässern. Die Provinz besteht aus dem Teil Sistan und dem Teil Belutschistan. Die Stadt Sorbul und umliegende Ortschaften liegen in Sistan, andere Städte wie Sohedan und Chorbahor befinden sich in Belutschistan. Das Klima in den meisten Städten ist warm und trocken. Im Hafen Chorbahor jedoch herrscht warmes und feuchtes Klima. In den zwei Teilen der Provinz herrschen unterschiedliche geografische Gegebenheiten. Werfen wir zunächst einen Blick auf Sistan, der andere Teil wird in den nächsten Folgen besucht. Sistan umfasst ein Gebiet, das 15.197 Quadratkilometer groß ist und sich auf einer flachen Ebene am äußersten östlichen Ende des Landes befindet. Der gemeinsame Fluss Parion Mushtarak bildet die Grenze zwischen Iran und Afghanistan. Im Norden und Osten grenzt Sistan an Afghanistan, im Süden an Sohedan, im Westen und Nordwesten an die Lutwüste und Südchorasan. Sorbul ist das Zentrum von Sistan und 1548 Kilometer von Teheran entfernt. Die Berge in Sistan strecken sich vom Norden nach Süden. Es sind eng getriebene Falten. Der Berg Palanku bietet einen guten Überblick über die Sistan-Ebene. Die einzige Anhöhe da ist der Khoje-Berg. Das Lavagestein hat den heftigen Winden und der Korrosion standgehalten. Daneben und im Westen von Sorbol liegt der Hormunsee, der 612 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Sistan ist ein von alten persischen Märchen umwobenes Land, alt und antik. Es zählt zu den wichtigen Landesteilen, das im Laufe der Geschichte viel erlebt hat. Das und seine tapferen Bewohner haben so ihre eigenen spannenden Märchen, Helden, Sagen und Geschichten. Sistan ist der Geburtsort von Rostam, dem Held des Epos von Ferdowsi Shahnameh, bzw. das Königsbuch Gershasp, ein Nachfahre von Kumars, ist laut Historikern der Gründer von Sistan. Seinen Namen hat Sistan vom arischen Stamm der Sakar. Diese haben etwa 128 vor Christus Sistan erobert und sich dort angesiedelt. Sistan trägt auch den Namen Nimruz. Die meisten Städte in Sistan sollen angeblich von den mythischen Helden wie Saul, Sam und Rostam gebaut worden sein. Sistan galt einst als Herrschaftsgebiet der Sassaniden, erobert von Ardeshir Babakan. 23 im Mondkalender haben arabische Muslime das Land erobert. Aus der Vorgeschichte von Sistan ist zu erkennen, dass die Menschen in diesem Land in ihrer mehrere tausend Jahre werdenden Geschichte immer wieder gegen Naturkatastrophen und steten Angriffen von Feinden gekämpft haben, doch sie haben niemals ihre Heimat vernachlässigt. Die Menschen in Sistan haben nach jedem Angriff wieder an ihre Tapferkeit und ihrem Talent erinnert und das Land ihrer Ahnen erfolgreich wieder aufgebaut.
Die Bevölkerung Sistans besteht aus verschiedenen Stämmen. Nur wenige sind wirklich einheimisch. Die meisten Stämme sind Zugstämme, die an verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Bedingungen ihre Heimat verlassen haben oder vertrieben wurden. Die Menschen in Sistan sind gottesfürchtig, freundlich, tapfer, wahrheitsgetreu, mutig und reinen Gedankens. Sie haben sich an ein einfaches und schmuckloses Leben gewöhnt und sind bekannt für ihre Gastfreundschaft. Ein Gast in ihrem Haus bedeutet für sie Segen. Sie sind zudem demütig und respektieren ältere Menschen. Vater und Mutter haben unter diesen Menschen einen besonderen Wert. Wissenschaftler sind der Meinung, dass die wahren Sistanis die reinsten Iraner aus der arischen Rasse sind. Die Menschen hier bedienen sich des wichtigen Sistani bzw. Sorboli-Dialekts. Für Sprachwissenschaftler ist dieser Dialekt eine der sieben wichtigen Dialekte des Persischen in der Antike. Für die Bevölkerung Sistans ist die Heirat von besonderer Bedeutung. Dafür haben sie auch besondere Zeremonien. Die Frauen halten im Alltag Schritt mit ihren Männern in produktiven Aktivitäten, in der Landwirtschaft und Viehzucht. Daneben betreiben sie auch den Haushalt und passen auf die Kinder auf. So haben sie sich einen besonderen Respekt in der Gesellschaft verdient. Scheidung ist äußerst verpönt und geschieht nur selten. Sistan verfügt über ertragreichen Boden, den man eigentlich mit dem Niltal vergleichen kann. Einst galt die Region als Getreidespeicher Irans und Asiens. Bei den Achämeniden war die Region in ihrem Element und so fortschrittlich, dass der griechische Historiker Herodot über hohe Summen von Steuern schrieb, die an die Zentralregierung gezahlt wurden. Es ist der Unfähigkeit und Ignoranz der iranischen Könige zu verdanken, dass diese ergiebige Region in Verfall geriet. Nach dem Revolutionssieg versuchte man jedoch, die Situation dort zu verbessern. Die wichtigsten Landwirtschaftsprodukte von Sistan bestehen aus Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse und Kräuter. Die Viehzucht hat zudem ihren eigenen Stellenwert, der der Landwirtschaft in nichts nachsteht. Die Viehzucht konzentrierte sich auf zwei Schwerpunkte. Zum einen ist die Kuhhaltung, die um den Hormonsee stattfindet. Zum anderen wird die Viehzucht neben Landwirtschaft betrieben. Daher ist die Region auch reich an Milchprodukten. Das Handwerk in Sistan ist vielfältig und kunstvoll. Es bezieht sich auf Untersätzen wie Strohmatten, Teppiche, Kelime und Nadelarbeiten. In einigen Dörfern sind Strohmatten das einzige Produkt, die dann auf dem Markt in Sorbul angeboten werden. Für diese Matten gibt es unterschiedliche Verwendungen. Unter anderem verhindert man dadurch, dass sich der Wüstensand verbreitet. Der französische Abenteurer Chardin schrieb in seinem Reisebericht: Die Iraner weisen große Kunstfertigkeit in der Herstellung von Strohmatten und Körben auf. Man kann diese Matten zusammenlegen oder rollen. Ihre Schönheit und Feinheit ist einzigartig. Die besten Werkstätte findet man in Sistan. Der Teppich zählt ebenfalls zu den Handwerkprodukten von Sistan. Die Muster sind im Grunde eine Nachahmung der turkmenischen und Belutschi-Muster. Muster, Farbkomposition und Qualität lassen sich mit besten Teppichen in Iran messen. Das abwechslungsreiche Klima in der Provinz bieten vielfältige Freizeitangebote. Der Hormonsee liegt im Norden der Provinz und zieht alljährlich Jagd- und Fischfangliebhaber an. Der See ist umgeben vom Khajeberg. Auf dem See ist eine Bootsfahrt mit Tutan, einem aus Schilf gebauten Boot, sehr interessant. In Sistan kann man zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten besichtigen, so auch die verbrannte Stadt, die Sklavenstätte, die Sam-Zitadelle und weitere Werke auf dem Khajeberg, um einige zu nennen. Nächste Woche werden wir uns weiter mit diesem Teil der Provinz befassen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
Ey Vatan, ey Mader Tarikh Saz, ey Maravar Khaket Ruye Niyaz, ey Kavir to Behesht Jan Man, Ishq Javidan Man. ایران من ای ز تو هستی گرفت ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرد گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف، یعنی شهامت، وطن یعنی شرف، یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته، ها، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یاد سال و بار وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde, wir sind heute mit der letzten Folge der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. In der letzten Sendung haben wir über die Gastfreundschaft und Gottesfreude darüber gesprochen und darüber, welche guten Auswirkungen diese Taten haben können. In der heutigen Sendung wollen wir über die Ansicht des Islams, über die Darbietung von Speisen und Gerichten an andere Leute sprechen. Der Koran lobt Personen, die andere sättigen, und dies hat auch positive Auswirkungen auf die Seele und die Gesellschaft. Im Islam wird besonders darauf geachtet, dass man Bedürftige speist und ihnen Essen gibt. Daher ist es eine angemessene Sitte, arme Leute zu sättigen. Manche Muslime geben zu verschiedenen Anlässen, wie dem Opferfest oder im Ramadan, sowie an Trauerfesten, wie zum Beispiel beim Märtyrertod von Imam Hussein a.s., Essen aus. Der Koran lobt solche Taten und erwähnt, dass diese Personen ins Paradies kommen werden. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sagte darüber: Im Paradies gibt es Zimmer, durch die man durchsehen kann. Diese gehören jenen, die sanft reden, den anderen zu essen geben und nachts das Gebet verrichten. Im Koran werden auch Personen genannt, die andere daran hindern, Speisen zu verteilen und die selber auch nicht auf solche Handlungen achten. Darüber steht in der Sure Ma'un, Vers 1-3: Hast du gesehen, der das Gericht leugnet? Das ist der, der die Weisen wegstößt und nicht zu Speisen des Armen anspornt. Solche Personen wird das Paradies verwehrt und sie kommen in die Hölle. Arme zu speisen ist ein Verhalten, das schon seit sehr vielen Jahren durchgeführt wird und auch immer noch verbreitet ist. Diese Tat wird von vielen guten Menschen gelobt. Gott erzählt im Koran von Abraham, der seine Gäste mit Essen bedient hatte, und dies ist ein Beweis dafür, dass dies eine beliebte Tat unter den Völkern und verschiedenen Religionsgemeinschaften ist. Im Koran steht, dass Abraham auch im Unbekannten Gäste empfing und sie liebevoll bediente. Er ist der Erste, der seine Gäste und Besucher mit geopfertem Fleisch sättigte. In der Zeit von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, wurde das Opfern von Tieren am Opferfest für die Pilger, die aus Mekka zurückgekommen waren, zur Pflicht. So schlachten viele Pilger an diesen Tag Tiere und verteilen das Fleisch unter bedürftigen Menschen. Auch Prophet Mohammed hatte immer Gäste und teilte sein Essen mit den anderen. Es gibt sehr viele Überlieferungen über das Teilen seiner Speisen mit bedürftigen Leuten, so zum Beispiel diese. Eines Tages wurde Imam Hassan und Imam Hussein a.s., zwei Enkelkinder des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, krank. So gaben ihre Eltern Imam Ali und seine Ehefrau Fatime Gott, dem Allmächtigen, eine Gelübde ab. Sie versprachen, 3 Tage lang zu fasten, wenn die Kinder wieder gesund sind. Nachdem Hassan und Hussein wieder genesen waren, begannen Imam Ali und Hazrat Fatime also zu fasten. Beim Fastenbrechen kam ein Armer an ihre Tür und sie gaben ihr Essen an den Bedürftigen weiter. Am ersten Tag gaben sie es dem Armen, am nächsten Tag einem Weisen und am letzten Tag einen Gefangenen, der gerade erst freigelassen worden war. Im Koran erwähnt Gott in der Sura Insan diese schöne Tat. An dieser Stelle heißt es, dass diese Personen nur so handelten, um Gottes Zufriedenheit zu erreichen. Ihre Speisen, die sie selbst nach 3 Fastentagen nötig brauchten, gaben sie weiter, denn Gottes Zufriedenheit war für sie so wichtig, dass sie das Hungerleiden und die körperliche Schwäche vergaßen. In der Sura Insan Vers 11 bis 14 steht: Darum wird Allah sie vor dem Übel jenes Tages bewahren und ihnen Herzensfreude und Glückseligkeit bescheren. Und er wird sie für ihre Geduld mit einem Paradies von seidenen Gewändern belohnen. Darin lehnen sie auf erhöhten Sitzen und sie werden dort weder Sonnenhitze noch Eiskälte erleben. Und seine Schatten werden tief auf sie herabreichen und seine gebüschelten Früchte machen sie ganz leicht zu greifen. Eine weitere Überlieferung handelt über einen Gefangenen, der wegen seiner Gastfreundlichkeit zur Zeit von Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, freigelassen wurde. Als man nach einem Krieg eigene Gefangene zu Hazrat Mohammed brachte, kam Gabriel zu ihm und sprach: O Mohammed, Gott lässt sich grüßen und sagt, dass dieser Gefangene den Leuten zu essen gibt und die Gäste gut bedient, er widersteht den Schwierigkeiten und Ereignissen. Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte zu dem Gefangenen: Gott erzählte mir durch Gabriel über dich und ich lasse dich aus diesem Grund wegen deiner guten Taten frei. Der Gefangene antwortete: Sind diese Eigenschaften für deinen Gott wertvoll? Prophet Mohammed sagte: Ja. Diese Aufmerksamkeit Gottes hat den Mann darauf betroffen gemacht, dass er zum Islam übertrat. Er sprach zu Prophet: O Prophet Gottes, ich schwöre bei Gott, der dich zum Propheten bestimmt hat, dass ich beschlossen habe, von meinem Geld allen Bedürftigen helfen zu lassen. Den anderen Essen zu geben, ist eine gute Art, um Hunger und Armut aus der Gesellschaft zu beseitigen. Elternlose Kinder zu sättigen und armen Leuten zu helfen, sind sehr große und wichtige Taten, die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Auch im Koran hat Gott über die positiven Auswirkungen dieser Handlungen gesprochen. Menschen, die sich nicht bewegen können oder nicht fähig sind zu arbeiten, sowie ältere und behinderte Personen, die ihren Unterhalt nicht finanzieren können, sind auf die Unterstützung anderer Leute angewiesen. Aus der Sicht des Koran haben Waisenkinder und arme Leute ein Recht darauf, von anderen unterstützt zu werden. So muss jeder, soweit es ihm möglich ist, den anderen helfen. Zweifelsohne kann diese religiös empfohlene Tat alle Armut und jeden Hunger auf der Welt bekämpfen, Faktoren, die jährlich Millionen von Opfern hinterlassen. Musik.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.